Okay, liebe Mächte, bringt Ergebnisse ein.
Wer wissen, wie man es auswendig lernen könnte?
Nee, nicht.
Wenn eine Struktur hat, wenn eine Struktur hat.
Die zeigen uns, welche Struktur hat die Rede.
Also das eine ist, dass immer, so er hat gesprochen, ist bestimmt ein bestimmtes Slogan, der auch im Hebräischen immer gleich ist. Dann wiederholt sich immer das mit dem Frevel. Und da kommen nur andere Worte dahinter, der Frevel kommt fünfmal vor. Dann kommt man, was man ein Feuerbohr hinschickt, das kommt auch viermal vor und dann muss man noch einen anderen Ortsnamen dahinter.
Brillant.
Und dann haben wir noch was Drittes, der Ortsnamen, Feuer, Frevel, er hat gesprochen. Wir haben eine Sache, die wir nicht verstanden haben, in beiden Übersetzungen nicht. Ob Dreier und dann ob Vierer geht es nicht ab.
Das werden wir gleich klären. Aber habt ihr alle unterstrichen 3 und 4?
Und es kommt
das sind dann alle unterstrichen.
Ja, wenn das immer wieder hat, glaube ich, dass man die erste Seite wirklich in 20 Minuten auswendig
hat. Brillant. Mechthild, du machst mit mir Sonderunterricht und dann lernen wir das auf Hebräisch. Okay, wer möchte? Ich möchte noch sammeln. Wer hat noch was beizutragen? Ihr habt alle gearbeitet. Stina, Claudia, Moria, Sascha, was haben wir noch gelernt? Wer hat noch was beizutragen?
Also das Feuer kommt sehr oft vor.
Ja.
Er schickt Feuer.
Genau. Das ist auch ein Leitfaden.
Ja.
Der zieht dich durch, weil Gott empört ist. Und wenn Gott empört ist, dann kommt das göttliche Feuer und wird dich vernichtet. Natürlich kann das göttliche Feuer auch konstruktiv wirken. Wenn du deine Suppe kochst, brauchst du auch Feuer. Aber das göttliche Volk kann in dem Fall vernichtend werden. Noch mehr. Sascha, ich will noch mehr hören. Ich kann nicht genug bekommen.
Inhaltlich.
Stina, inhaltlich, beides. Stina, wandle doch hier, das sieht so schön aus. Das tut Stina.
Steine.
Das hier. Nicht so versteinert, genau. Verwandelt. Wer hat noch Perlen?
Was zu dem
Martina.
Ich dachte, das ist auch, dass dann nach diesem Frevel, ob Vierekehre es nicht abkommt, immer drop das.
Also, achso, ja. Genau. Das heißt, die Strafen Gottes, die Züchtigungen Gottes, kommen aufgrund von Frevel. Und zwar welcher Frevel? Der Juden oder der anderen Menschen? Ja, das herausgearbeitet. Ich habe dir das vorhin geholfen, Mechthild. Mit wem abgerechnet? Habt ihr das herausgearbeitet? Die anderen, die Völker. Ich habe euch gebeten, ich habe da mächtig vorhin, wenn ihr hinten umschaut, das machen wir aber ja nicht. Nachher in der Pause findet ihr alle, also auf den Karten hinten. Auf den Karten seht ihr alle Feinde Moab, sind alle hier abgebildet. Moab, Ammon, alle Feinde Israels sind abgebildet. Das heißt, wenn wir bitte notieren schriftlich, dass dieses erste Kapitel des großen Amos, des Belasteten, ist eine Abrechnung der Heiden, die die Juden quälten. Ich wiederhole, all das habt ihr herausgearbeitet, Philisterland, Ammon, Moab, Damaskus ist die Hauptstadt von Aram, Aramäerland, ist alles hier eingezeichnet. Das waren alle ostwärts und westwärts gelegene Feinde Israels, die Israel im 8. und 9. Jahrhundert vor der Zeitrechnung schwer zusetzten. Und interessant ist natürlich für eine intensive Arbeit, dass Gott erst mit ihnen ab... Mechthild, bitte nicht zu zweit. Mechthild, das stört mich, bitte mit dem Professor. Gott rechnet erst mit den Feinden ab, bevor er mit Israel abrechnet. Danach kommt ja diese 3-4 Geschichte in weiteren Kapiteln auch in Bezug auf Israel. Und die Frage an Sie alle natürlich, weil wir jetzt ganz intensiv werden, warum rechnet Gott mittels eines jüdischen Navi erst mit den Feinden Israels ab? Denn wir haben doch mal gelernt, dass ein Navi, ein Prophet, ein sogenannter Prophet, ja zu den Juden geht. Er ist ja Jude. Er kommt aus Tekoa. Tekoa ist im Südreich, Grenzbereich zum Nordreich, eine schöne Stadt übrigens. Ich kann euch sagen, auch was Tekoa bedeutet. Tekoa hat eine schöne Bedeutung. Sie wissen ja, alle Namen der Bibel, ich werde morgen noch ein Buch empfehlen, die Namen der Bibel, das kennen Sie ja schon viele, die Namen der Bibel haben alle Bedeutung. Jede Stadt und jeder Mensch hat eine Bedeutung. Kein Ort ist bedeutungslos. Und der Name Tekoa, wir hatten gerade Rosh Hashanah. Was macht man an der Rosh Hashanah?
Man lässt das Shofar in 3 verschiedenen Rhythmen und Tekia ist dieses Gestoßene.
Wunderbar.
Was an das Erdbeben erinnert.
Brillant, hör dir mal. Claudia, was sagst du zu diesem Dr. Ness?
Ein Ness.
Was? Ein Ness. Ein Ness, ein Wunder. Dr. Ness, sag es bitte nochmal dem Dr. Mechthild.
Ja, wenn das Shofar geblasen wird, aus der Schanar, also zum jüdischen Neujahrsfest, dann werden dort 3 verschiedene Rhythmen geblasen. Insgesamt sind es 100 Sequenzen im Gottesdienst, im Morgengottesdienst. Und eine dieser. Es sind ja keine Melodien, es ist immer dasselbe Ton, das ist ja ein Widerhorn, da kann man mal einen Ton rausbringen in der Regel. Heißt Tekia, das ist so gestoßen, so ein Staccato, würde man in der Musik sagen.
Tekia! Ein langgezogener, wehmütiger Ton. Das heißt, die Stadt Tekoa heißt die Stadt der Tekia, die Stadt des Widerhornblasens, des Widerhorntones. Es tönt! Es tönt nach einem Widerhorn. Das heißt, diese Stadt ist übrigens eine uralte Stadt, können Sie aufschreiben. Ein Fachmann weiß natürlich, woher dieser Amos kommt. Und wenn Sie es auf die bildliche Ebene übertragen, was eine besonders hohe Kunst ist in der Bibelinterpretation, kann man sagen, der belastete Amos, der die schwere Last eben der harten Weisungen hat, kommt aus einer Stadt, die sehr einen markanten, schweren Ton der Umkehr und der Erneuerung trägt. Das heißt, das Belastete dröhnt laut. Und wenn Sie einmal im Internet, Sie können das auch im Internet hören, im YouTube, wenn Sie einmal in Tekia oder the Shoutings on Rosh Hashanah, the Blowings on Rosh Hashanah, kriegen Sie das. Da kann man heute im Internet hören, das habe ich Freunden geschickt. Und da hören Sie diesen Ton, der durch Mark und Bein geht. Und das haben wir Juden vor 3 Wochen gemacht. Da wurden, wie Thomas, mein Freund, sagt, 100 Töne nach verschiedenen Intensitäten geblasen. Und einer ist diese Tekia, nach der die Stadt Tekoa heißt. Das heißt, die Stadt Tekoa markiert, wir wissen einiges von ihr, sie war eine sehr besiedelte Stadt, eine große Stadt im Grenzbereich Südreich, Nordreich. Ich habe es vorhin der Mächtel gesehen. Sie können es nachher in der Karte, alles in der Karte hinten drin gezeigt. Und sie ist eben eine Grenzstadt. Eine Grenzstadt zwischen Südreich und Nordreich. Zwischen dem Judäischen Reich, in der Tempel ja stand, Jerusalem, und dem Nordreich, das sich ja seit Salomo abgespalten hat. So dass der Prophet Amos, der Navi Amos prädestiniert war, Hanna, eben einen Ton zu geben, einen Blaston, einen durch Mark und Bein gehenden schweren Ton, der zur Umkehr aufrufen soll. Tekoa ist eine Stadt, in der wir sagen können, immer wieder große Männer waren, die aufgerufen waren, Menschen zur Umkehr, zur Teshuva zu rufen. Denn die Bibel erwähnt diese Stadt und wir wissen von der Stadt, sie war eine große, angesehene, würdevolle Stadt, aber eben von dort kam dieser große Mann, der eben interessanterweise nicht in seiner Stadt predigen sollte, sondern außerhalb. Das ist auch typisch, wenn Sie das notieren. Sie kennen das ja auch von Jesus. Ein Prophet gilt nichts in seiner eigenen Stadt. Das ist auch typisch für die Propheten Israels. Wenn Sie das bitte notieren, das ist alles jüdisch. Jesus war ja Jude. Stina, und wenn es steht, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, sagt ja der Jude Jesus, dann heißt das, dass die anderen Propheten auch in ihrem Bereich nichts galten. Sie mussten immer in die Ferne gehen. Auch er bleibt nicht in Tekoa, so wie Jesus nicht in Nazareth bleibt. Sondern Jesus wird aus Nazareth darauf berufen, und Sie können aufschreiben, Jesus hatte seine größten Erfolge nicht in Nazareth, sondern in Jerusalem und in Samarien. In Galiläa war er ein ziemlich unerwünschter Mann. Genauso hier. Ein Prophet hat zu viel Vertrautheit, sodass man ihn gar nicht mehr ernst nimmt in seiner eigenen Stadt. Er muss in die Ferne gehen. Und darum muss interessanterweise ein Mann, der im Südreich geboren ist, im Grenzgebiet, ins Nordreich gehen. Das ist ihm markant. Aber das ist genau der Punkt, Gottes Wind weht, wo er wehen will. Unser Thema. Wenn Gott dich beruft, dann kannst du nicht sagen, ach, das passt mir nicht. Warum muss ich denn ins Nordreich gehen, wenn ich im Südreich meine Frau und meine Kinder und meine Schafe habe? Das spielt keine Rolle. Wenn du von Gott berufen bist, schickt er dich auch nach China. Ins damalige, in Damaskus. Und das ist eben typisch. Und schauen Sie unten nochmal die Reden des Amos, der unter den Viehhaltern war aus Tekoa. Viehhalter heißt, es muss auch eine große Stadt gewesen sein, in der reiche Menschen waren. Viehhalter ist immer ein Ausdruck von Qualität, wenn da oben steht in Zeile 1. Die Viehhalter aus Tekoa und was er empfing über Israel. Die Bibel sagt uns deutlich, er war am Anfang ein Viehhalter, wie die meisten einfachen Männer Israels. Mose war auch ein Viehhalter, ein Schafzüchter. Ein Schlafzüchter, genau. David, richtig.
Er kam von Tekoa, eine Stadt, die bekannt war für seine weisen, also weisen Leute.
Hörst du?
Und jetzt finden Sie in Samuel 14, 2 wird es auch.
Die weise Frau von Tekoa, das wollte ich hören. Es gibt in Samuel, aber das ist, ich will es nur kurz erwähnen. Es gibt die weise Frau von Tekoa, es gibt eine große Frau aus Tekoa im 2. Samuel, die erwähnt wird, ob ihre Weisheit, Susanne, eine weise Frau. Das heißt, Sie können notieren, was ich Ihnen sagte, Tekoa gilt als Stadt eben des Widerhorns. Wenn man dort eben Menschen aufruft, heißt das, dort waren gebildete Menschen und vermögende Menschen, notieren wir. Denn sonst stünde ich ja nicht von einem Viehhalter. Viehhalter heißt für einen jüdischen Menschen immer vermögende für Menschen. Und interessanterweise, er war ein vermögender Mann und doch erging Gottes Rede aus ihm und empfing etwas und musste von Stund an sein Vieh und sein vertrautes Umfeld verlassen. Das ist typisch für den Navi, für den Künder, wie man immer sagt. Ein Künder wird nicht gefragt, passt es dir, passt es dir nicht? Ist es für dich bequem, ist es für dich nicht bequem? Sondern wenn Gott dich im Meerbusch erwischt und sagt, du bist für mich der Navi, dann musst du auch nach Zürich, nach Ustern gehen, zu Lea und ihr die Leviten lesen. Oder dem verruchten Züricher Bordellviertel. Verstehst du? Der Prophet, der Navi wird nicht gefragt, ist dir das angenehm? können wir über die Reisekostenerstattung sprechen, etc., ja, sondern du musst dann einfach gehen. Und interessanterweise, hier wird am Anfang gesagt, er geht und er amtiert in der Zeit von 4 Königen, schreiben sie auch. Das ist auch wichtig. Warum werden die Könige aufgeführt? Usia, Jeroboam, Joasch, 3 Könige, Entschuldigung. Usia, Jeroboam und Joasch, 3 große Könige von Israel, von Israel, Entschuldigung, 3, doch natürlich, 3 Könige, 2 oder 3? Moment, 2. 2. Usia und Jeroboam, nein. Moment, langsam, zählen Sie mit mir. In den Tagen Usias, Königs von Juda. Wo steht der Joasch bei mir?
In den Tagen Usias, in den
Tagen Jeroboam, Sohn Joasch. Nee, bei Amos habe ich das nicht. Wieso habe ich das nicht bei Amos?
Was er empfing über Israel in den Tagen Usias, Königs von Jehuda, in den Tagen Jeroboam, Sohn Joasch, Königs von Israel.
Ja, eben, es sind nur 2 Könige, aber es sind nur insgesamt 2. Ein Nord- und ein Südkönig. Es gibt nämlich Jesaja, der hat 4 Könige erlebt. Das wollte ich, muss ich hier korrigieren. Jesaja erlebt 4 Könige. Jetzt will ich Sie eins fragen. Euch, ihr Lieben, warum werden diese Könige erwähnt? Warum wird erwähnt, er empfing über Israel, Israel ist das Nordreich, Israel ist Nordreich, Judäa ist Südreich, nur dass Sie sich nicht wundern. Wenn ihr steht über Israel, dann ist das Nordreich und Juda ist das Südreich. Warum wird das erwähnt, dass er in den Tagen dieses Königs war? Warum
braucht also, das habe ich mir als wichtig angesehen, ja, weil ich wichtig halte, er empfing über Israel erst einmal, das ist über
Nordreich, Nordreich, Vorsicht, nein. Nordreich. Ja,
bei dem Wort empfing. Also er hat nicht von sich aus geredet, sondern hat warten müssen, bis er beauftragt war.
Ja.
Und die Verortung, das ist etwas, was irdisch ist. Wenn ich irgendetwas verorte, dann kann ich es historisch festmachen.
Das ist der Punkt, genau. Damit wir alle die Historizität festhalten, Claudia, steht da, dass es ein König, in dem Fall ein König Usia war, von dem wir genau wissen, durch Sekundärquellen. Genau, wann er lebte, nämlich in dieser Zeit, 8. Jahrhundert vor. Und damit wir auch wissen, welcher König im Südreich lebte, wird gesagt, Jeroboam, der Sohn von Joasch, König ja, von Entschuldigung, Usia, der König von Juda und Jeroboam von Israel. Damit soll uns erstens gezeigt werden, er predigt in einer Zeit, in der das Reich gespalten ist, oder streichen Sie, Juda und Israel, das Reich ist gespalten. Das alte Thema, damit wir wissen, in welche Zeit hinein dieser Prophet spricht. Es ist ein gespaltenes Reich. Es gibt das Reich Juda, da gibt es einen eigenen König. Und es gibt das Reich Israel, der Nordreich, in den das er geht. Und dass er, genau, dass es einen eigenen König gibt. Und leider kann man daraus ableiten, dass beide, Renate, beide Könige sehr heruntergewirtschaftet waren, sehr Gott abgewandt. Das heißt, wir wissen aus diesen Umständen, wann er lebte. Und wir wissen, dass er in einer Zeit lebte, die sehr charakterisiert war von gottfernen Königen. Weil wir über diese Könige ja in anderen Büchern, wissen Sie, in welchen Büchern der Bibel, mal sehen, wer da ein bisschen bibelbewandert ist, wir noch mehr wissen können. Wer von Ihnen weiß, wer von euch weiß, in welchen Büchern der Bibel ich als Fachmann natürlich schauen kann, was hat denn der Usia getrieben? Was hat denn der Jeroboam, der Sohn von Joasch, getrieben? Wenn ich das natürlich wissen will, innerhalb der Bibel, Bibel immanent, wo finde ich dazu?
Könige.
Könige und Chronik. Notieren Sie bitte. Könige und Chronik. Erstes und zweites Buch der Chronik, der Könige und zweites Buch der Chronik. Da holt sich ein Bibelfachmann natürlich die Infos. Längst bevor ich zur Sekundärliteratur gehe, weiß ich als Bibelfachmann, wenn diese Männer hier genannt werden, suche ich natürlich in der Bibel. Und in der Bibel gibt es sehr deutliche Beschreibungen über die Missbräuche und die Schandtaten dieser beiden Könige. So dass mir ein Bild gegeben wird über die Zeit, in der Amos predigt. Das bringt der Prophet bewusst nicht hier hinein, weil es den Rahmen des Propheten sprengt. Aber ich als Jude und Sie auch als reformierte Christen und als Katholische, wenn Sie bewandert sind, wissen Sie, die sind durchaus erwähnt. Und in der Mittagspause oder zu Hause können Sie ja nachschauen. Im zweiten Buch der Könige werden natürlich Details genannt, sodass sich das Bild verifiziert und historisiert. Das heißt, wir wissen, es ist belegt. Sonst würde zweiter Könige und zweiter Chroniker nicht so detailliert beschreiben, was für furchtbare Dinge damals im Nordreich, Israel und Südreich Judäa tatsächlich passierten. Und was bedeutet das Erdbeben? Wer hat sich Gedanken gemacht, was ist dieses Erdbeben? 2 Jahre vor dem Erdbeben. Erstens ist Ihnen die Zahl 2 aufgefallen natürlich. Claudia, aus meinen Seminaren, weißt du, dass 2 immer was bedeutet? Wenn da steht 2, die Bibel ist ja voller Tiefgang, es sind immer Anspielungen da. Was bedeutet 2? Warum ist das wichtig, ob es 2 oder 3 oder 2,5 oder 5,5 Jahre lang? Was will uns die Bibel mit dieser feinen Erwähnung der 2 ausdrücken?
Also die 3 wäre die Zahl der Veränderung.
Richtig, und 2?
Das ist eigentlich zuvor, bevor die Brut verändert wird.
Ja, und in einem Wort gesagt, schau mal, du bist eine Frau, ich bin ein Mann.
Du empfängst.
Dualität und Polarität. Drücken Sie aus, 2 bedeutet immer, Martina, ich spüre schon durch die Zahl, Zahlen sind ja schon Erzählungen, wer zählt, erzählt. Das heißt, die Zahl sagt uns schon, es ist etwas mit Polarität zu tun. Ist auch kein Wunder. Nordreich, Südreich ist ja auch eine polare Geschichte.
Die lange Finsternis, wir leben ja immer in der
Polarität. Immer, genau. Das heißt, wir notieren, die Polarität steckt in diesem Thema.
Und es ist die Gespaltenheit.
Und die Gespaltenheit. Die Gespaltenheit, die Zerrissenheit im Volk und die Zerrissenheit in den einzelnen Menschen. Und darum Erdbeben. Was könnte dieses... Streng genommen ist es nicht Erdbeben, es steht im Hebräischen Ra'asch. Ra'asch, was hat Luther oder was habt ihr hier stehen? 2 Jahre vor dem... Das ist Vers 1. Erdbeben, doch, die sagen alle auch Erdbeben. Wer hat was anderes? Was sagt die Zürcher dazu?
Erdbeben.
Erdbeben, ja, das ist eine Frage. In der Hebräischen heißt es Ra'asch. Ra'asch muss nicht hundertprozentig Erdbeben sein. Ja, Lärm, Unruhe. Lärm, Unruhe, Getöse, Renate, kann es auch bedeuten. Das Wort Erdbeben. Sie sehen, möchte, wie präzise man arbeiten muss, wenn man die Heilige Schrift übersetzt. Buber hat sich geeinigt, wie alle anderen auch, weil es ein Bild, einem inneren Bild entsprach. Aber ich will Ihnen eins sagen, als Ihr Fachmann, so eindeutig ist das nicht, denn wir wissen nicht, was die Menschen damals unter Ra'asch verstanden, wenn Sie das notieren. Wir Menschen heute wissen nicht mit Sicherheit, abgesehen davon, dass es heute ein ganz modernes hebräisches Wort für Erdbeben gibt, das gar nicht so heißt. Im modernen Hebräischen heißt das Wort Ra'asch, R-A-A-S-C-H, Lärm, Getöse, Unruhe. Kann auch ein Erdbeben sein, aber nicht zwangsläufig.
Roar steht da auch und Roar ist Aufruhr.
Richtig, Aufruhr. Roar, genau. R-O-E-R. Das heißt, es ist, was kann das sein? Wer hat Ideen? Was könnte das heißen, wenn der Prophet uns sagt, 2 Jahre vor dem, da muss man natürlich das Ganze gelesen haben, habe ich ja gesagt. Aber was könnte es noch bedeuten in Ihrer Fantasie? Der Prophet ist erzürnt, wir haben das Setting geklärt, der Prophet ist wahnsinnig empört. Das Volk Israel treibt es maßlos, die Völker haben es auch getrieben und ich bin abgerechnet. Und darum sagt uns, warum sagt uns die Bibel am Anfang, 2 Jahre vor wovor?
Weil kann es auch Krieg,
laut?
Kann es auch Krieg bedeuten, also Erdbeben?
Richtig, Krieg. Sehr schön, sehr schön, wunderschön.
Vor der Erschütterung.
Richtig, genau. Richtig, vor dem göttlichen Krieg. Es kann nämlich bedeuten, 2 Jahre vor dem Exil. Schreiben Sie auf 722 vor. Wir wissen ja nicht, wann Hosea das geschrieben hat, beziehungsweise wann er es tradiert hat. Wir wissen, es ist in der Spanne, Hosea lebte etwa 750, hier steht das in aller Büchern drin. Er lebte, wo steht das? Moment. Etwa 750 vor. Hier steht es. Etwa 750 bis 710 vor, können Sie aufschreiben. 750 bis 710 vor plus minus lebte Hosea. Susanne, 750, was? Vor. Und das Exil war 722 vor. Das große Exil, die Zerstörung jüdischen Lebens im Nordreich, war 722 vor. Das ist bekannt durch archäologische Ausgrabungen. So, dass man sagen kann, er hat 2 Jahre vor diesem Getöse, vor diesem Lärm, vor dieser Verbannung gepredigt. Das eine Möglichkeit ist zu deuten.
Hier ist auch in Sacharja 14, ist dann nochmal erklärt, Sacharja 14, Vers 5. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird Azal reichen. Und Vers 12, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor den Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Usias,
des
Königs von Juda.
Brillant.
Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit
ihm. Nenn uns die Stelle, bitte.
Sacharja 14, Vers...
Moria, siehst du auch noch...
Vers 5.
14,5. Merken Sie, durch Querbezüge, Susanne, macht man seriöse Bibelarbeit.
14,5.
14,5. Okay. Lies nochmal vor für die Susanne, deren Ohren immer größer werden.
Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird Azal reichen, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid, in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm.
Brillant, ich danke dir. Merken Sie, durch solche Bezüge, liebe Freunde und Freundinnen, kann man sich ein Bild machen, was gemeint ist. Bei dem Ra'asch, wie gesagt, fragt sich ja jeder Bibelfahrer, was ist damit gemeint? Aber durch so einen Bezug eben oder durch eine Kenntnis der Umstände kann man sagen, dass Gott Hosea beauftragt, 2 Jahre vor der Katastrophe, der Verbannung, nachdem eben, während das Nordreich eben zerstört wird, komplett ins Exil geht, das kündet er an, kommt Gott und warnt das Volk und sagt ihm, ich habe mit euch züchtigenderweise Strenges vor, kehrt um. Du wolltest was sagen?
Ich hatte eine Frage noch zu den Königen.
Weil die namentlich erwähnt sind, könnte das auch mit der oralen Tradition zu tun haben.
Richtig.
Den Namen kann ich mir viel besser merken als Jahrzahl. Und
brillant!
Den jüdischen Zuhörern sagen ja diese Könige etwas.
Brillant!
Mit der Geschichte Israels.
Ist das wunderbar. Wir Juden memorisieren uns Namen. Und noch dazu, wenn Sie schon so weit bist, werde ich auch die Namen der Könige erklären, das ist auch interessant. Sie wissen ja, in der Bibel hat alles Bedeutung, habe ich schon fünfmal gesagt, weil es ganz wichtig ist. Auch die Namen der Könige haben Bedeutung, gut, dass du das sagst. Lernt etwas ganz, wie du immer so schön sagst, so schweizerisch, etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt aus ihrer Agenda. Ich liebe die Schweizer. Und das bedeutet, dass Menschen damals nicht in Zahlen als historische Daten dachten. Ich war, weiß nicht, was die Olympischen Spiele waren, Oktober 72, das merkt sich kein Mensch damals, sondern man merkt sich das anhand von Geschehnissen oder Menschen direkt. Wunderbar. So wie wenn wir sagen, Zweite Weltkrieg brach aus, 1.9.39, so lernen wir in der Geschichte. Die Menschen denken das anders. Die Menschen schauen sich Regierungszeiten und die großen Repräsentanten der Regierungszeiten an. Und darum sagt er, empfing in den Tagen Usias, und da weiß jeder Jude damals, wie du richtig sagst, das war der König von Juda, und zwar ein schlimmer König, der eben furchtbares Trieb.
Das hat auch einen qualitativen Aspekt, wenn ich den Namen höre. War das ein gottestreuer König?
Nein, du hast gut gefragt. Jetzt erkläre ich euch etwas Schönes. Der Name Usia ist hochambivalent, wie leider alles bei uns eben in der Bibel ambivalent ist und im Leben. Usia heißt die Kraft Gottes. Os ist Kraft. Und ja, am Ende, wie Elia, ist immer Gott. Das heißt, der König fing gut an. Das ist immer wieder das Thema. Die Könige Israels, sehr guter Beitrag, Lea. Die Könige Israels, so Wort Nordreich, Israel, wenn ich Israel sage, meine ich das Nordreich. Und wenn ich Juda sage, meine ich das Südreich. Die Könige des Nordreiches und die Könige des Südreiches, alle. Die Liste habt ihr auch hinten übrigens. Hinten in der Bibel habt ihr alle Liste der Könige. Es lohnt sich mal nachher reinzuschauen. Das eben habt ihr alle Könige wunderschön aufgeführt. Können Sie nachher in der Pause anschauen. Sehr hilfreich in allen Bibeln Europas. Die Könige Israels und des Judäas fingen alle gut an, mit Namen, die sehr qualitativ hochwertig waren. Zum Beispiel eben Usia ist die Kraft Gottes. Aber alle, bis auf Ausnahmen, haben daraus kein Kapital genutzt, im positiven Sinn. Alle sind sie in die Fremde und in die Irre gegangen. Fremde Frauen, Heidinnen und widerliche Paktvereinbarungen mit heidnischen Völkern. So dass leider jeder Jude, der damals in Israel lebte, im Nordreich, also im Südreich, wusste, Usia, das fing schlecht an. Da steht sogar ein zweiter Könige, dass er aussätzig wurde, weil er als König sich reinwagte in das Heiligtum der Priester. Und da wurde er aussätzig. So dass man damals wusste, Usia, das ist so, wie wenn du heute sagst, weiß ich, was gibt es da bei uns? Ja, wisst ihr, wer Philipp Jenninger ist?
Ja.
Philipp Jenninger, wenn das nicht Philipp Jenninger, ist ein Mann, der die große Rede hielt, genau vor...
Jenninger, Philipp Jenninger, vor
30 Jahren als in Deutschland... war damals 50 Jahre Ende der Reichskristallnacht. Dieses Jahr war ja 80 Jahre. Und vor genau 30 Jahren, 1988, jährte sich die Reichspogromnacht zum 50. Mal. Und Philipp Jenninger hat eine Rede gehalten, auf die ganze Welt gewartet hat. Könnt ihr auch im Internet finden. Und es war eine Katastrophe, weil er miserable Worte sagte. Er musste am Tag danach zurücktreten. Sodass Philipp Jenninger für gebildete Deutsche immer steht für furchtbare Rede. Könnt ihr im Internet finden. Philipp Jenninger war ein großer deutscher Demokrat, hat aber zum 9. November 1988 eine Rede, auf die ganze Welt gewartet hat. Damals warst du noch keine Jüdin. Und diese Rede war ein solcher Blamagevorgang, dass es einen Skandal in Deutschland gab, weil er eben anrüchige Worte über Juden sagte, die nicht angemessen waren. Könnt ihr im Internet lesen, die Rede. Ich war damals, ich habe es live mitbekommen, das war furchtbar. Und alles ist auf die Barrikaden gegangen. Damals war noch Helmut Kohl bei uns. Kurzum, Philipp Jenninger steht eben für Bitterkeit. Er war bestimmt kein Nazi. Aber er hat Worte formuliert, Claudia, die zweideutig sind. Ich gebe euch ein Beispiel, wenn ihr wollt. Hatten die Juden nicht damals so viel Geld? War man nicht zu Recht empört über die Juden? Und dass sie eben doch besser dastanden als anders? Das war eine rhetorisch nicht gut gebaute Rede. Das benutzt man heute in der Literaturwissenschaft, um auch zu sagen, wie du eine Rede, wenn du zitierst, nicht indirekt bringen sollst, ohne dich davon zu distanzieren. Verstehst du? Und Philipp Jenninger steht in der deutschen Politik, in der deutschen Literatur für eine verpatzte Rede. Er war ein brillanter Mann, aber er hat eine Rede am Ende seines Lebens gehalten, die ihn immer, immer wieder konnotieren wird mit Versager. Muss man auch mal sagen, Versager. Und dann gibt es ein anderes Beispiel eines großen Mannes, der das Gegenteil dient, nämlich 3 Jahre vorher, 1985, Ende des Zweiten Weltkriegs, hatten wir den deutschen Richard von Weizsäcker. In anspruchsvollen Seminaren mache ich das nämlich. Richard von Weizsäcker, unser deutscher Bundespräsident, Lea, hat eine brillante, die müsst ihr Schweizer auch mal lesen. Du gehst einfach in Google und gibst einen Richard von Weizsäcker, 8. Mai 1985. Auch ein deutscher Mann. Und dieser Mann steht für Qualität, so wie eben nicht Usia, sondern wenn du in Deutschland oder auch in Israel, wenn ich sage Richard von Weizsäcker, 8. Mai 1985, dann ist die Welt in Flamme, weil der Mann eine Rede hielt, die dich zucken lässt an den Achselfüßen. Und 3 Jahre später kommt das genaue Gegenteil, obwohl der eine vom anderen hätte lernen können. Es tut mir so weh, dass Philipp Jenninger sich nicht auf die Rede, die 3 Jahre vorgehalten wurde, konzentriert. Die musst du lesen. Musst du, bitte. Tu mir den Gefallen. Philipp Jenninger. Und das ist, weißt du, das ist das genaue Gegenstück. Miserabel. Miserabel. Beleidigend, zweideutig. Gefühllos vor allen Dingen. Und darum sage ich das, weil beide Männer, 2 große deutsche Männer, der eine steht für Blamage, Philipp Jenninger, Präsident des Bundestages, und der andere, Richard von Weizsäcker, steht für den besten Deutschen, den wir je hatten, obwohl er Sohn von Nazis war. Und so meine ich das auch mit Usia und dem Gerobam. Beide Männer fingen gut an, dekadierten aber dann. Wurden grauenvolle Abtrünnige Gottes. Und das weiß jeder jüdische Junge und jedes jüdische Mädchen, dass das liest in den Tagen von und in den Tagen von, weil man weiß, aha, die Sache stinkt von A bis Z. Leider. Verstehst du? Und jetzt sage ich euch noch, was Jerobam bedeutet. Jerobam heißt der Bekämpfer oder der Streiter im Volk, weil er eben diese streitsüchtige Natur hatte. Jerobam, Sohn von Joasch, Jerobam heißt der Volksbestreiter. Er war streitsüchtig. Leider. Man bekam wahrscheinlich diesen Zusatznamen. Er war immer streitsüchtig, immer Kampf, immer Spannung, immer Aufhetzen, Gruppe A gegen Gruppe B, nie Frieden. Und sein Vater, Sohn von Joasch, das finde ich sehr interessant. Jerobeam heißt der Volksbestreiter. Und jetzt habe ich noch eine Frage für ganz gescheite Leute. Warum steht bei Usia nur König von Juda, ohne den Vater zu erwähnen? Und warum steht bei Jerobeam, Sohn von Joasch, sein Vater? Warum wird einmal die Patrilinearität aufgeführt? Das ist natürlich für ganz fortgeschrittene Studien im Judentum. Aber mal sehen, ob ihr darauf kommt. In fortgeschrittenen Seminaren in Amerika und in Israel fragt mich der Professor, sagen Sie mal, warum wird bei Usia nur gesagt Usia, ohne Sohn von? Und warum steht bei Jerobeam Sohn von Joasch? Wer hat da eine Idee, was dem jüdischen Jungen und dem jüdischen Mädchen auf den Straßen von Israel in Tekoa damit vermittelt werden soll? Wie du nämlich richtig sagst, die Lea, damit wird natürlich etwas assoziiert. Wenn ich sage Thomas, Sohn von Paulus. Oder wenn man bei mir sagt, Juwel, Sohn von Pinchas, weiß jeder, was das bedeutet. Nämlich, ich bin ein großer Mann, Sohn eines großen Mannes. Darum sagt man Juwel, Sohn von Pinchas. Aber was will man, warum wird das bei Usia weggelassen und bei Jerobeam genannt? Wer hat eine Idee, was damit dem Leser, dem Hörer und den Menschen, die es später lesen sollen, vermittelt werden soll? In allem steckt ja eine tiefe Idee. Wer hat da eine Ahnung, Martina?
Das
kann
sein.
Ja,
das
jetzt kommt die
Frage. Dass es gleichen Namens noch mehrere gab. Die den gleichen Namen geführt haben.
Du meinst, achso, das ist eine gute, sehr schön, sehr schön, sehr schön, wunderbar. Hanna, das ist gut, es gab nämlich einen Jerobeam in der Linie der Jerobeams, sehr schön, der hieß Sohn von Nebat. Hanna, sehr schön. Auch ein wunderbarer Pluspunkt. Sagen wir mal, hier sind 2-mal Nikola, Nico. Da muss man sagen, Nico aus Meerbusch und Nico aus Jerusalem zum Beispiel. Und verstehst du? Sehr schönes Argument. Denn es gab nämlich noch ein Jerobeam, damit man den einen vom anderen unterscheiden kann, sagt man bin Joasch und im Gegensatz zu Nebat. Wunderschön. Noch ein Argument?
Das wäre auch meine Idee gewesen.
Sehr schön.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch darauf hindeutet, dass es eine Dissonanz ist. Dass er einen großen Vater hatte und
sehr schön.
Der Sohn, der aus der Linie fällt. Sozusagen.
Wunderschön. Jetzt will ich nämlich sagen, wisst ihr, was der Name Joasch bedeutet? Das ist einer der für mich schönsten Namen. Und ich habe mir mal überlegt, vielleicht gehe ich zum Standesamt oder wieder das Anmeldeamt in Frankfurt, in Wiesbaden, Weinheim und lasse mir diesen Zusatznamen geben. Joasch hat nämlich eine wunderschöne Bedeutung. Und ihr werdet euch wundern, was könnte es bedeuten, wenn ich schon gesagt habe, dass Gott Feuer in der Natur ist. Mein Vater ist Feuer. Jo, beziehungsweise Gott ist Feuer. Joasch heißt Jo wie Jehova, Gott, und Asch ist Esch, das ist nur eine Lautverschiebung, und bedeutet Gott ist pures Feuer. Gott ist pures Feuer. Gott ist pures Feuer, du Jude. Verstehen Sie, da wird dir was klar? Was wird dir dadurch klar, Martina, wenn es heißt, Jerobeam, Sohn von Joasch, König von Israel, zusätzlich zu dem, was Hanna, die Hannelore zu Recht sagt, was wird uns dann noch vermittelt zwischen den Zeilen?
Ist pures Feuer.
Pures Feuer. Esch, Jehoasch. Wer hat eine Idee? Was sagt Stina, die Präsidentin von Usne? Laut? Es hat eine Linie?
Ich weiß nicht, wo sie hin wird, also wo sie den Bogen schießt.
Ja.
Und vor allem, wenn Gott Feuer ist,
dann ist dieses Feuer, das kommt, hat ja was mit Gottes eigener Präsenz zu tun.
Sehr schön.
Wenn Gott ständig Feuer schickt, schickt er ja damit eigentlich seine eigene Präsenz.
Sehr schön. Und da will nämlich etwas wunderbar, da will etwas antithetisch aufgebaut werden, Claudia. Einerseits Jerobam, was ja anrüchig klingt. Der Bestreiter, der Volksbedränger, der Konfliktsucher. Jerobam ist kein schöner Name im Judentum, weil er etwas Negatives mit sich bringt. So wie wenn du heute sagst, Adolf, wer will heute noch Adolf heißen? Adolf ist einfach belastet durch die deutsche Geschichte. Wer nennt sein Kind heute Adolf, bitte? Und so, Jerobam nennt kein Mensch sein Kind. Kein Mensch, den ich kenne auf der Welt, nennt sein Kind Jerobam, weil A, der Mann ein Verbrecher war, furchtbare Schandtat in Israel trieb mit geistlichen Gottheiten und beides der Name eben konfliktbehaftet ist. Es ist ein Name, der heißt Konfliktmann, ein Mann des Konflikts, wer will so heißen. Trotzdem will uns hier gesagt werden, dass er mit sich etwas brachte, nämlich sein Vater, der etwas sehr Schönes hatte. Sozusagen, um dieses Harte in seinem Namen mächtig abzumildern. Das hilft mir als Juden, wenn ich das memorisiere. Jerobam ben Joasch, erstens natürlich, um zu unterscheiden von dem anderen, der ein Schlawiner war, der durch und durch der Erste. Aber das hilft mir. Sein Vater hat ihm ein gutes Kapital mitgegeben, nämlich einfach Feuer, das Feuer Gottes. Stichwort vorhin, Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht frohes Feuer. Das heißt, hier wird schon vermittelt, das können Sie auch sagen, das Thema des Feuers wird hier vermittelt. Damit können Sie in einer Hochschule brillieren. Damit kannst du brillieren, Claudia, wenn du in einer Hochschule sagst, ich erkenne, dass damit auch das Thema der gesamten Amos-Liturgie konnotiert wird, nämlich Gottes Feuer, wenn Sie das aufschreiben. Das ist schon für sehr hohe Doktoranden. Wenn Sie sagen, dass hier neben der Tatsache, dass sein Vater eben ihm gutes Kapital gab, Joasch ist ja sein Vater, und Joasch heißt Gottes Feuer, das lodert, brennt der Dornbusch etc., das ist natürlich, damit man dieses Negative ein bisschen abmildert, dass der Sohn mit sich bringt. Und wenn Sie zusätzlich sagen, es führt uns auch in das Thema ein, nämlich, dass Gott verbrennt, dass Gott eben die Paläste, was sie herausgearbeitet haben, verbrennt. Damit wird der Tenor, nennt man das, der Tenor des gesamten Textes und der gesamten Lehre des Amos konnotiert. Der Belastete, weil er die Last des feurigen Gottes trägt. Wenn sie machen Sie eine Klammer zwischen Amos und Joasch. So müssen Sie in den Top-Hochschulen dieser Welt arbeiten. Machen Sie eine Klammer zwischen Amos oben und Joasch unten in der vierten Zeile. China, oben ein Amos und dann so ein Pfeil, einen gekringelten Pfeil, den Sie erkennen, weil Sie damit zeigen, Amos und Joasch verkörpern das Thema des gesamten Propheten. Amos ist belastet, er ist bedrängt, denn das Feuer Gottes nach außen zu tragen, ist harte Arbeit. Verstehst du, wenn dein Mann Nico hinausgehen muss und feurige Worte in Meerbusch mitzuteilen hat oder in ganz Deutschland, dann ist das zwar ein Privileg, das er bekommt, aber es ist eine sehr harte Arbeit, denn du machst dich immer unbeliebt. Alle Propheten Israels waren unbeliebt, auch Jesus war unbeliebt. Und dennoch ist es das Feuer Gottes. Und um das Feuer Gottes zu tragen, sind die Propheten Israels bereit, wirklich ins Feuer zu springen. Ins Feuer und ins Wasser zu springen. Um das Wort Gottes zu tragen, waren Juden bereit, ins Feuer und ins Wasser zu springen.
Aber wenn Elia dann sagt, meinen Sie, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist doch dasselbe. Nicht mehr, wenn Elia sagt, nimm meine Seele von mir, ich will jetzt nicht mehr.
Und Gott
mehr.
Sagt nein.
Ja, eben.
Genau.
Eben.
Die Frage ist, drückt das nicht auf eine Spannung aus zwischen Joasch und Jerobeam in den
Wunderbar.
Namen. Also auch eine Qualität, also dass eigentlich der Sohn eine andere Entscheidung getroffen
hat. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Er trifft eine andere Entscheidung, er wendet sich von Gott ab, jeder hat die Möglichkeit zur Teshuva und er macht davon keinen Gebrauch und ihm haftet dieses Jerobeam-mäßige an, dieses Bestreiten wollen, dieses Zerreißen wollen, dieses Spalten wollen und darum eben auch 2 Jahre. Ihr könnt auch eine Linie herstellen zwischen Jerobeam, Joasch und 2. Da ist das, habt ihr noch eine Verknüpfung, die in großen Universitäten gefordert wird, noch eine weitere Verknüpfung zwischen Jerobeam, Joasch und 2. Wechsel in höheren Bibelstudien, Susanne, lernst du Verknüpfungen herzustellen, die dir ganz viel aussagen über die tiefen Botschaften der Bibel, jenseits der reinen vordergründigen Fakten. Das lernst du im Studium der Bibel. Nämlich zu sehen, hier steht in den Tagen Jerobeam, Joasch, wie du gesagt hast, und dann die 2. Durch die Verkettung, diese Verkettungstechnik der Bibel, hilft dir zu verstehen, was will uns die Bibel sagen. Dass da, wo ein Mensch eben Konflikte sucht und Zwietracht sät, sagt ja Jesus auch, Zwietracht sät, das Land in Spaltung und in Spannung ist. Nochmal, wenn du Zwietracht säst, Zwietracht, Spannung, dann merkst du, das ganze Umfeld ist in Spannung. Und bei keinem Propheten hast du diese Erwähnung 2 Jahre vor dem Beben oder vor dem Getöse, weil das Ganze schon am Anfang, das wird ja oben bezeichnet zur zeitlichen Bestimmung, zur Verzeitlichung, dieses Propheten, 2 Jahre vor. Normalerweise interessiert uns das ja gar nicht. Aber der Bibelmensch will uns sagen, durch diese Mitteilung, dass die ganze Geschichte von Amos steht unter dem Aspekt der Zerrissenheit und der Zweiheit und der Zwietracht.
Eintracht und Zwietracht, nicht? Das sind ja die zwei Gegensätze.
So ist es.
Darf ich noch was sagen? Da fand ich noch was. Du hast vorhin gesagt, warum kommen erst die Völker?
Warum werden es die Völker abgerechnet und dann erst Israel? Wer hat dazu? Ich will erst mal die Dame hören. Renate, was sagst du? Warum rechnet Gott erst mit den Völkern? Zumal doch Hosea ein Jude ist, der zu Juden geht. Der geht doch zu seinen eigenen Leuten. Warum wird aber hier erstmal eine ganz lange Litanei auch im nächsten Kapitel über all die Völker abgesprochen?
Es sind 6 Völker. Es sind 6 Völker und als 7. kommt Israel.
Sehr schön.
Es ist also wieder Schabbat oder der 7. Schöpfungstag. Die besondere Qualität Israels,
aber warum
die nochmal hervorgehoben wird. Auf der anderen Seite sieht man dadurch, es gibt keinen Unterschied mehr.
Brillant.
Israel bewegt sich genauso.
Brillant! Martina, brillant. Genau, sag's nochmal laut für die Martina.
Es ist kein Unterschied mehr da.
Genau. Israel ist nämlich gestürzt auf das Niveau der größten Heiden. Sehr schön. Wenn wir das notieren. Auch das heilige jüdische Volk, das Gott so sehr liebt, Nico, ist abgestürzt. Abgestürzt. Einfach abgestürzt durch seine Lieblosigkeit und durch seine Verführbarkeit auf das Niveau all dieser Völker, die Heiden sind, die natürlich kein erwähltes Volk sind. Und darum ist Gott so empört darüber, dass er sagt, ich behandle euch wie alle anderen auch. Nicht, dass er sich da nicht erbarmen wird, er wird sich schon erbarmen. Aber jetzt in dieser ersten Phase macht Gott keinen Unterschied, kein Fehlerlesens, sondern er misst alle mit gleichem Maßstab. Weil Israel so dekadent ist, sowohl Nordreich als auch Südreich.
Ja.
Aber es gibt noch eine andere.
Deswegen ist das so weit unten auf dem Bild.
Richtig, genau. Ich brauche aber noch eine andere Erklärung. Ich will noch eine Erklärung von euch sehen. Ihr wisst ja, wenn man rabbinisch miteinander arbeitet, mächtig, gibt es nicht nur das eine oder das andere. Es gibt verschiedene Argumente. Mein Rabbi würde sagen, was fällt dir noch ein? Welches Argument? Das macht Bibelarbeit so faszinierend, mächtig, dass du überlegen kannst, was könnte noch ein Argument dafür sein, dass Gott erst diese vielen Völker, die Israel immer wieder bedrängt, wie sie in der Pause hier anschauen können, sind alle abgebildet, östlich von Israel. Was könnte noch ein Argument sein? Denn die Bibel ist ja unendlich weise. Es sind immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Was könnte noch ein Motiv sein, das Gott bewegt, erstmal mit den anderen abzurechnen, neben dieser Symbolik, die Thomas nennt, und dann erst mit Israel, sprich mit dem Nordreich?
Ich war noch nicht ganz fertig. Da steht, warum zuerst mal die fremden Völker kommen. Er sendet seine Gerichte erstmal, weil sie Zion bedrückt haben. Erstmal und dann, und das ist etwas im Gegensatz zu Israel, die werden wegen ihrer eigenen Sünden bestraft. Und die Völker, weil sie Israel bedrängt haben, also Zion.
Fast, aber ich brauche noch eine Spitze dazu. Sie hat schon in unserem Lady Moriah etwas Schönes gesagt, was eben in diesen anderen Faktor führt, den ich nennen möchte. Ich möchte es aber noch etwas mit meiner Chilischote, die du mir geschenkt hast, in Schokolade. In der Schweiz gibt es allerdings Schokolade mit Chilischote, auch bei uns übrigens. Gott sei Dank hast du die nicht gebacken, die mag ich gar nicht. Sie hat mir wieder Schokolade. Das ist für mich nicht gut. Eine Homöopathie muss man doch mit dem Gegenteil kurieren. Mir musst du viel Schoki Zucker geben, sonst wirst du ja steigern, was ich habe.
Aloe Vera.
Aloe Vera, genau. Das heißt noch etwas. Warum züchtigt Gott, ich sage bewusst nicht bestraft, achten Sie mächtig auf meine Formulierung. Wir haben gesagt, Gott bestraft nicht, Gott züchtigt oder korrigiert. Wichtig, dass wir das mitnehmen, wenn wir morgen voneinander gehen, dass der jüdische Gott nicht ein strafender Gott ist. Das Wort Strafe kommt nirgendwo vor. Es gibt ein Wort dafür, kommt nicht vor. Sondern nur Gott rechnet ab oder korrigiert oder heilt dich. Mit Hilfe von scharfen Korrektoren natürlich. Was könnte Morian schon angesprochen? Was könnte es noch? Ich will es mal ganz scharf ausdrücken. Warum steckt in dieser scharfen Abrechnung schon ein Trost für Israel? Ich will es mal ganz typisch Israel an den Hochschulen, Bar-Ilan mäßig. Meine Kolleginnen Bar-Ilan und ich formulieren Fragen sehr scharf. Worin, Stina? Könnte in dieser scharfen Abrechnung, ja alles andere als schön ist, Häuser werden zerfressen und zerschmettern und schallt der Posaune und alles geht drüber und Frevel und Sünde und Schande und nichts wird mehr, kein Stein bleibt auf dem anderen stehen. Das ist ja alles andere als tröstlich. Und jetzt sage ich als euer Professor, worin liegt darin schon ein Trost für Israel? So würde mein Kollegin Barinan auch fragen. Martina für die Bobal hört nicht. Du musst auch etwas, nimm in Hälfte meines Brüllens, bitte.
Ich glaube nicht, dass das ist, aber ich hatte jetzt spontan im Kopf, das Beste kommt zuletzt. Also ich meine, er hat sich an den
anderen. Ach so.
Allen anderen sind weg und jetzt hat er nur noch die Konzentration.
Wer ist weg? Wer meinst du, wer ist weg?
Also die Abfuhrvölker, mit denen abgerechnet.
Ja, aber warum rechnet er mit denen ab? Was meinst du, die sind weg? Die sind ja noch nicht weg.
Nein, aber so, ja, das, also ist mein Gefühl, dass ich sage, das Beste kommt zuletzt.
Es geht in die richtige Richtung, aber ich sage, pass auf, Martina, ich sage dir, das Beste kommt zuletzt und ich sage sogar, auch in diesem Schlimmen ist das Beste schon zuerst drin.
Die Tschechen waren.
Nein, noch was anderes. Auch, die ist immer drin. Aber warum steckt in dieser scharfen Abrechnung, die sich hier bei mehreren Kapiteln erzieht, wir werden nicht alle lesen, aber da kommen ja noch mehr Völker. All die Völker, die Sie hinten auf der Karte finden, die je Israel bedrängten. Alle Feinde, Moab, Adon, Ammon, Edom, was ich dir vorhin gezeigt habe, möchte ich. Alle Völker, die Israel immer wieder Schwierigkeiten hatten und Israel wirklich qualvoll bedrängten. Warum ist das zugleich ein Trost, wenn Gott sagt, er brüllt von Zion her und ob Dreier, Frevel, Damaskus, ob Vierer. Worin steckt darin schon eine Trostbotschaft für Israel?
Dass wäre er jetzt völlig, hätte er völlig gebrochen mit Israel, dann würde er ja nicht abrechnen.
Richtig, brillant. Sehr schön, sehr schön.
Der Zorn ist ja noch da.
Der Zorn ist da, weiter.
Und damit ja auch die Liebe.
Richtig, richtig, Lea.
Ja, und auch es drückt so stark eigentlich die Erwählung von Gottes Willen aus für mich. Also es heißt ja auch an einer Stelle, wer mich antastet, der tastet.
Zacharja 2,12. Zacharja 2,12.
Und das klingt für mich.
12, Moment. Zacharja 12,2, Entschuldigung. Zacharja 12,2. Zacharja 12,2. Wer mich antastet, tastet mein.
Wer Israel antastet.
Wer Israel das, tastet mein Augapfel an.
Ja, genau. Der Zorn natürlich. Und das drückt ja auch aus, dass er sich an dieses Versprechen erinnert und es betont eigentlich.
Ja.
Die Besonderheit Israels.
Richtig. Und worin liegt...
Gott sieht das Leid.
Was?
Gott sieht das Leid Israels.
Ja.
Und rechnet deshalb zuerst mit denen ab, Israel.
Ja, richtig, genau. Das wollte ich nämlich hören. Genau. Das heißt, inwiefern ist es ein Trost der Wege? Sag das nochmal, dann kommst du.
Warum? Ja, weil Gott das Leiden Israels sieht, wie es unter den Völkern leidet. Das heißt, Gottes Liebe ist erstmal für Israel da, indem abgerechnet wird mit den Bedrängern.
Ja.
So, und das zeigt ja Israel schon mal, Gott sieht mein Leid.
Ja.
Und dann muss es halt aber für seine eigenen Sachen auch noch gerade stehen. Das
Richtig.
Ist ja nur konsequent.
Ja, wollte natürlich auch noch ein bisschen umdrehen und sagen, dass Gott zu Israel spricht. Schaut, was ich für euch getan habe. Das tut ihr für mich.
Auch richtig, noch Zephania?
Ist nicht nur Trost, sondern auch Ermahnung.
Ja, Zephania?
Gott ist ein gerechter Gott und Gott will, dass das Volk Israel, das er auserwählt hat, dass sie umkehren, damit sie sehen, damit Gott gerecht richtet, damit auf sie umkehren und Buße tun. Das hatte ja auch, bei Jona war das ja auch der Fall, Gott hat Gericht angekündigt und sie sollten Buße tun und sie taten Buße und Gott war gerecht und hat sie begnadigt.
Ja, und doch ein Mut. Alles richtig, Stina. Laut stehen, da darfst du ruhig stehen und gehen und darfst auch Purzelbäume schlagen.
Bei diesem Feuer, da waren ja alle diese Rundnahmen und Paläste zerstört worden.
Ja.
Und ich hatte wie den Gedanken, dass hier diese Stärke, die aus Steinen besteht, keine Stärke sind, das sind menschliche Stärken.
Ja.
Aber der Name Gottes ist wie ein Motor.
Ja. Ja, auch. Ja, pass auf, ich will euch exemplifizieren. Stellt euch vor, ich bin Judäa. Ihr seid alle meine Feinde. Ich bin die Tochter Zion. Und ich bin im 8. Jahrhundert vor und es geht rüber und runter. Affären, Skandale, Betrug, Unzucht, alles läuft furchtbar schief. Und Gott kommt, Hosea, Gott schickt mir die Claudia als Hosea. Und ich weiß, dass was passiert. Ich spüre es in der Luft, dass Gott nicht zufrieden ist mit diesem Getriebe in Judäa und in Samarien. Und dann kommt Gott über Hosea und ich rechne ja mit dem Schlimmsten. Verstehen Sie, denn Hosea ist ja ein Jude und er spricht ja zu Juden. Und sag mal, die Claudia kommt zu mir als Prophetin, als Nevi'a und ich rechne schon mit dem Schlimmsten. Wenn ein Prophet, hier unser Bild am Anfang, da kommt mit dem Steck in der Hand, warnt das, wo Unglück kommt, dazu die rote Robe. Und die Claudia kommt zu mir und ich rechne mit dem Allerschlimmsten. Sie kommt mit ihrer feuerroten Robe und ich denke so, jetzt wird mit mir abgerechnet. Jetzt wird sie mir die Leviten aber so deutlich lesen, dass aus mir nichts mehr übrig bleibt. Und Wunder über Wunder, versuchen Sie das zu verstehen, theologisch. Wunder über Wunder sagt Ihnen dann die Claudia nicht, Juba, du bist der furchtbarste König, den es je gab über Israel. Du bist ein Schwein. Du bist ein Verbrecher. Du bist ein Hurensohn. Ein Lustbolch. Ein Ferkel. Du Schandmal Israels. Du hast meinen Bund gebrochen. Damit rechne ich ja. Verstehen Sie, Susanne? Und stattdessen sagt mir Lea als Hosea, Tochter Zion, ich rechne ab mit Moab und wegen der drei Frevel von Moab und der drei Frevel von dem, dann ist das ja für mich eine Erleichterung, so wie Sie gesagt haben, nur ich will es ergänzen, indem ich mir sage, Gott liebt mich und zeigt mir, dass er ein Auge hat, eben wie die Bruder auch sagt, für alle Feinde Israels und erstmal wird mit denen abgerechnet, die mir so viel weh angetan haben. Das heißt, es zeigt mir einen Gott, bei dem alles berücksichtigt wird, Susanne. Gott stellt sich hier vor in Hosea als ein Gott, der ein Maß hat und einen Blick hat für alles. Ich wiederhole. Gott hat einen Blick in dieser ersten Nevuah. Hast du schon gesprochen? Ja. In der ersten Nevuah, in der ersten Prophezeiung, der einen Blick für alles hat. Und statt mir den Kopf zurechtzuschütteln und den Kopf zu waschen, kommt Lea, sprich Hosea, und sagt mir etwas, womit ich gar nicht rechne. Denn ich rechne damit, dass er mich klein macht, kleiner macht. Und stattdessen sagt sie mir, Moment, die anderen, die Feinde, die da alle da waren, mit denen rechne ich ab. So dass ich sage, oh, das berührt mich aber. Ich rechne ja mit dem Schlimmsten und nicht das Schlimmste kommt für mich, sondern das Schlimmste kommt für dich, die Feinde drumherum. So dass ich spüre, und das ist die Botschaft dieser Prophezeiung, Gott hat alles im Blick und auch die ärgsten Widersacher werden mit Gott abgerechnet werden. Denn, wie Morian sagt, sie haben ja nicht nur gedient als Rute in der Hand Gottes, die Israel züchtigen sollte, wie es ja in der Prophetie immer wieder heißt, sondern sie waren selbst auch mörderisch und verdorben. Und weil Gott uns so sehr liebt, mitten in der größten Erregung, ihr Lieben, Freunde und Freundinnen, im schönen Löwenstein, in der schwäbischen Toskana, weil Gott sogar mitten in der größten Feurigkeit immer noch sein jüdisches Volk liebt, sagt er, ich will euch schon mitten in dieser Abrechnung einen Trost geben. Das ist nämlich für einen Juden schon ein Trost, wenn ihr sagt. Diese schweren, harten Worte, die hier in drei Kapiteln gesprochen werden, bevor Gott mit Israel abbrechen, sind in ihrer Härte schon ein Trost für mich, den Juden. Weil ich weiß, dass Gott sauber und genauestens mit jedem Menschen verfährt und mit jedem Volk. Ich wiederhole, verstehst du? Gott verfährt mit jedem sauber und genau. Und wenn Edom und Moab und Philister, die verbrecherischsten Völker, Lust hatten, die Juden zu quälen, und das ist bekannt aus der Geschichte, Nordreich und Südreich, sie haben sich immer gefreut, Juden zu schlagen, in welcher Situation auch immer, dann sagt uns Amos, ich habe nichts vergessen und ich schaue in die finstersten Kammern des Herzens. Und wenn ich sehe, dass diese Völker, dass ihre Taten, um Juden zu quälen, nicht um einen Befehl auszuführen, sondern um Juden zu quälen, dann werden sie auch ihre Abrechnung bekommen. So dass ich als Jude weiß, nicht nur ich werde gezüchtigt, auch die anderen werden gezüchtigt. Das gibt ein Gefühl, verstehen Sie, ein Gefühl von Mäßigung. Wenn ich weiß, nicht nur ich bekomme Schläge, sondern alle drumherum bekommen auch Schläge, dann gibt mir das ein Gefühl, ich bin nicht so ein Verdorbener, ich bin nicht so ein rasend schlechter Mensch, der sich nur schämen muss in der Ecke, sondern ihr kriegt auch euer Fett ab. Und das gibt mir schon ein Trostgefühl, dass der Gott, der mit mir abrechnet, Nico, ein weiser und ein fürsorglicher Gott ist, der einfach alles sieht, dem nichts entgeht. Und darum wird das so detailliert aufgesprochen. Die Paläste und die Unzucht und all die Schandtaten, auch die werden abgerechnet. Gott entgeht nichts. Das können Sie auch schon, das ist das Bild des fürsorglichen, des allsehenden Gottes. Gott entgeht nichts. Und das lindert meinen Schmerz, Thomas, weil ich weiß, er rechnet auch mit anderen an.
Eine Frage, weil ich verstehe diese Bedrängnis nicht. Die Bedrängnis von Israel, ich lese das hier nicht raus. Der Trost, der dadurch kommt, wodurch war die Bedrängnis denn da? War das,
weil die Kinder, die Bedrängnis war da, ja. Weil die Kinder Israels sowohl im Nord- als auch im Südreich furchtbare Dinge begingen. Verstehst du? Schandtaten, Götzendienst, was wir alles aufgeführt haben.
Das war aber.
Ja, weil die schon die Bedrängnis durch die anderen Völker.
Ach so, dann was, ja, das meinst du?
Ja, genau.
Ja, pass auf, weil vor der Zeit dieser Abrechnung, gab es immer wieder Koalitionsvereinbarungen. Das heißt, da musst du auch die Geschichte eben von 2. Könige lesen. Kurz gesagt, in 2. Könige und in 2. Chronik steht es ja immer wieder beschrieben, dass Nord- und Südreich unterschiedliche Koalitionen eingingen. Und mit verschiedenen Königen der verschiedenen heidnischen Völker. Und da gab es immer wieder Hassanfälle der fremden Völker, die Israel bedrängten. Zu denen zählen eben die Völker, die aufgeführt werden. Ägypten, Assyrien, schreiben Sie auf, ganz auf. Ägypten, Assyrien, Aramäer, Moab und Ammon. Das sind immer wieder die Feinde Israels. Ägypten, Assyrien, Aramäerland, Moab und Ammon. Philister könnte auch dazu schreiben. Das sind die klassischen Erzfeinde Israels im 9. und 8. Jahrhundert vor, immer wieder. Die Könige Israels wollten mit ihnen paktieren. Paktieren heißt ein Pakt schließen, damit ich nicht angegriffen werde. Ein Nicht-Angriffspakt nennt man das. Aber der hat sich nie ausgezahlt, weil die Feinde Israels immer wieder gehässig waren und die Kinder Israels heimtückisch schlugen. So wie Hitler ja auch den Vertrag am 1.9.39 erbrach. Hitler hat ja einen Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion geschlossen, den er gebrochen hat. Dadurch entstand in der Zweite Weltkrieg, weil er ein Verbrecher war. Er hat Polen überfallen am 1. September 1939, obwohl er Russland versprach, ich werde Polen nicht überfallen. Was macht er? Er bricht sein Wort einfach, weil das typisch Verbrecher ist. Verbrecher halt.
Ich finde ein Beispiel ganz interessant. Edom geht doch auf Esau zurück.
Genau.
So, und Edom ist ja eigentlich ein Brudervolk.
Richtig.
Und da steht nämlich dann in Vers 11 darauf, dass mit dem Schwert seinen Bruder erjagte und verderbte in sich
genau.
Das Erbarmen. Am Zerfleischen ewig sein Zorn, bis sein Grimm dauernd tötet er ihn. Also da kommt letztlich diese ganze Geschichte zwischen Esau und Jakob,
genau.
Kommt er ja wieder raus.
Es wird wieder warm, das ist
dieser gut. Zorn, den Esau auf seinen Bruder hatte.
Richtig.
Und die sich
weiter. Ja, kannst du etwas den Tür aufmachen? Das Feuer ist zu groß. Ja.
Und dass er eben kein Erbarmen, kein Mitleid
ja.
kennt.
Richtig.
Und das finde ich hier ganz interessant, weil es ja hier eigentlich um ein Brudervolk geht.
Ja.
Genau das wird aber angesprochen, was sich da durchgezogen hat.
Verstehst du? Da wird die alte Feindschaft zwischen dem jüdischen Volk, Nordreich und Südreich, und den umgrenzenden Ländern, die du in der Karte findest, aufgeführt. Das heißt, Gott will damit sagen, Gott weiß sehr wohl, dass es Spannungen gab zwischen Nordreich und Völkern und Südreich und Völkern. Es gab immer wieder Kriege, es gab immer wieder Konflikte. Aber Gott hat gesehen, dass die Völker, die Israel bedrängten, zwar in seinem Auftrag oft handelten, um Israel zurechtzustutzen und von seinem Größenwahn zu korrigieren, aber oftmals nicht lautere Gesinnungen hatten, sondern Israel eben wie Edom und andere Völker aus eigenem Hass vernichten wollten. Und dieser Hass, den Gott ja sieht im Innersten, den kannst du nur im Innersten spüren, ob du lautere Motive oder unlautere Motive hast in deinem Herzen. Diese Unlauterkeit sieht Gott und die ahndet Gott, die verfolgt Gott, die zahlt ihn Gott heim, in Anführungszeichen, heimzahlen. Die rechnet Gott ab. Das heißt, Israel kriegt hier vermittelt und auch der Hörer, der Leser, wer auch immer, dass Gott sehr wohl weiß, Israel hat gesündigt, ihrerseits durch das, was wir heute schon mehrfach genannt haben, aber auch die Völker, die Israel bedrängten, weil sie Expansionsgelüste hatten, so wie Hitler, der Verrückte, 39, der ganze Europa vernichtet und Amerika den Krieg erklärt. Auch diese Völker, die Gott oftmals natürlich reizte, um Israel zu züchtigen, auch die haben Dreck am Stecken. Dreck am Stecken dergestalt, dass sie aus seiner eigenen Boshaftigkeit dem jüdischen Volk gegenüber, sei es im Nordreich oben, sei es im Südreich unten, handelten. Und hier will Hosea uns ein Bild eines weisen, gütigen Gottes vermitteln, der sagt, selbst wenn da Kriege passierten, von denen man ja sagen kann, was hat das mit Gott zu tun, wenn da Leute sich zusammenschlagen, auch dafür hat Gott einen Blick. Das heißt, Gott sieht in die kleinsten Kammern deines Herzens, zum Beispiel, was Deborah eben sagt über Edom. Und wenn Menschen aus Hass, aus niederen Regungen andere totschlagen, aus primitivsten inneren Regungen dem anderen wehtun zu wollen, Sadismus nennt man das, dann kommt Gott und sagt, nein, da drücke ich kein Auge zu, sondern da wird auch abgerechnet. So dass hier ein gleiches Maß ist. Gott rechnet mit Israel ab, weil die auch furchtbaren Dreck am Stecken haben. Aber die anderen haben auch Dreck am Stecken. Obwohl sie Heiden sind, sind ja keine Juden. Sind ja nicht Bündnispartner, notieren wir Renate. Die Juden sind die Bündnispartner Gottes. Wir haben mit Gott den Bund geschlossen, den erwählten Bund am Sinai. Die anderen haben keinen Bund. Und dennoch will sie Gott auch züchtigen, weil sie sich unmenschlich verhielten. Und das ist eben das Thema. Wenn du eine Unmenschlichkeit in dir hast, ein Sadismus in dir hast, wirst du über kurz oder lang vor Gott auch Rechenschaft ablegen müssen.
Kannst du nur kurz sagen, was
Gilead,
wo das ist?
Gilead ist, schlag mal hinten auf die Bibel, zeige ich euch. Mächtige, habt ihr jetzt vorhin gesehen, schlag auf, das ist eine Region. Guckt mal ganz oben. Hinten sind tolle Karten übrigens. Ich zeige es euch gleich. Hier, schlag mal auf, das ist Seite 1456. Das ist eine Region rechts oben Gilead. Das gehörte damals zu Israel, zum Nordreich. Seht ihr das? 1456 oben? Gilead,
Tobi? Also ist es so, dass da, weil er ja steht, du hast Gilead zerdroschen,
genau.
Du hast die Schwangeren Gilead geschwitzt.
Genau.
Das ist dann die Untat am Nordreich.
Richtig, am Nordreich, genau, überwiegend am Nordreich. Sehen Sie alle Gilead oben? Hier ist der Gilead. Alle Städte übrigens, alles was wir haben hier, auch Tekoa, sehen Sie links unten die Karte daneben, sehen Sie Tekoa? Auf der gleichen Seite 1, 4, 5, 6, haben Sie Tekoa? Das ist zwischen Beit Zur und Bethlehem, da ist Tekoa. Habt ihr das, Martina? Links, alle hinschauen, diese riesen Feige. Da steht Tekoa. Das heißt, alle Orte, die wir hier genannt haben, hier sehen Sie auch die Feinde Israel, Ammon, Moab, Idumea, Aschdod, hier sind die Philister und oben ist Samarien. Sehen Sie? Judäa unten, Samarien oben und er kommt aus Tekoa, das gehört noch zum Jüdischen Reich und war aber dennoch, obwohl das hier so groß dargestellt wird, als ein Teil des, an der Grenze zum Nord, zum Südreich. Dann habe ich vorhin der Mächtigen auch was gezeigt. Blättern Sie mal um, da sieht man nämlich auch einiges und zwar hier unten. Blättern Sie mal um. Hier, auf Seite 1453, da habt ihr die Stammesverteilung damals. Die Stämme Israels. Da sieht man auch 1452 und 1453. Hast du das? Nico, da sieht man zum Beispiel auch Judäa oben. Seht ihr da Judäa und hier ist Gilead. Hier sind auch die großen Bereiche. Und hier sind die Stämme aufgeteilt. Hier ist so wieder Tekoa unten, 1453. Tekoa, Jerusalem, das ist Benjamin, da ist Ephraim. Und alles, was hier bei Manasse ist, ab Ephraim. Sehen Sie Ephraim und Manasse? Das ist Nordreich, können Sie sich merken, Martina. Ephraim und Manasse und alles, was dann nach oben geht, bis Ascher oben, bis Sidon, das ist alles Nordreich. Und unten ab Benjamin, hast du?
Ab Ephraim.
Ja, ab Ephraim. Ab Ephraim und nördlich ist alles Nordreich, riesig. Und alles, was drunter ist, gehört noch zu Benjamin, auch Bethel. Bethel drunter gehört zu Benjamin und Judäa, das ist das sogenannte Südreich. Und ihr seht, rechts davon oben ist auch Manasse. Manasse, dazu gehört Ramot Gilad und dazu gehört auch die Gilad eben. Das ist von der, wie vorhin gefragt, die Gilead. Und links sehen Sie nochmal den Gilead. Gilead war eine äußerst fruchtbare Ebene. Gehen Sie mal links auf die Seite 1452, da sehen Sie Hunelsee oben und drunter steht Gilead. Gilead war eine riesige Region im Nordreich, die gehörte dem Stamm Manasse. Und da haben Esau sich eben auch vergangen. Esau haben Sie ja vorhin gesehen, das ist ein Schlawiner. Esau ist hier unten abgebildet, der gehört zu Idumea. Idumea ist Esau. Und die haben immer wieder Ammon, Moab, Idumea, sprich Esau, die Völker bekämpft. Wenn ihr jetzt nochmal hier schaut, da seht ihr die Feinde Israels, damit ihr das Bild, gehen Sie mal auf Seite 1451, nochmal zurück, das sind sehr gute Karten. Da sehen Sie, wie klein Israel ist und wie groß die feindlichen Völker sind. Das, ne, sehen Sie das hier? Sidon, hier zum Beispiel, da seht ihr ja nochmal Jerusalem. Hier ist ein Edom. Da ist übrigens auch Edom gemalt. Und sehen Sie Edom in 1451. Da steht Juda, Moab und Edom. Habt ihr das?
Ja.
Und da sehen Sie mal, wie klein eben Israel ist und wie groß unten Moab und Edom ist und wie sie Feinde Israels waren. Unten ist Edom, Moab schlagen immer wieder Israel kaputt. Und da ist auch Damaskus. Jemand hat mich vorhin nach Damaskus gefragt. Okay. Damaskus ist da rechts oben, sehen Sie ja, neben Sidon. Sidon ist Phönizien und Damaskus ist damals Aramäerland. Und das sind lauter feindlichste Völker und die haben immer wieder Israel überfallen. Immer wieder kommt Gefahr von diesem Ostbereich. Ost- und Südostbereich sind immer wieder die Feinde. Und dann können Sie noch eins, dann will ich noch Philistia kurz zeigen. Ja, genau. Blättern Sie auf Seite, nochmal um auf 1452, da haben Sie die andere Gefahr, nämlich am Mittelmeer, der heutige Gaza. Da ist doch auch im Text Gaza erwähnt. Erinnern Sie sich Gaza?
Ja.
Und das ist genau die heiß umstrittene Stelle, die heute in Gaza ist, in Israel. Das ist links Gaza. Sehen Sie auch Gaza stehen?
Mhm.
Da steht Gaza. Und da haben Sie die großen Städte, die auch im Text erwähnt werden, nämlich eben Aschkelon, Aschdod und Gaza. Das sind die drei riesen umstrittenen Städte, die heute noch Zankapfel sind, sodass Sie aufschreiben können, sowohl von hier unten, von Philistea, das nennt man Philistea, als auch eben vom Südosten und vom Osten drohte Israel immer Gefahr. Sodass das, was hier passiert ist, immer reale Situation war. Israel, dieser kleine, winzige Land, wurde immer bedrängt. Und heute noch ist Gaza eine wahnsinnig umstrittene Geschichte, weil es ehemaliges Philisterland ist. Und manche sagen, die Philister haben diesen Hass eben in sich und der ist übertragen worden auf die Hamas in der Philisterland.
Aschdod und Aschdod, das ist aber doch
Philister, das waren eigentlich Philister-Großstädte.
Ja, ja, das heißt, das gehörte mit Gaza doch zusammen.
Ja. Ja, Gaza war eine eigene Stadt, Vorsicht, das war leider... Ja,
eine eigene Stadt, aber es war alles Philisterland.
Alles Philisterland, ist das klar? Stina, all das, was wir hast, Aschdod, Aschdod und Gaza waren lauter Philisterstädte. Jetzt will ich noch ganz kurz damit verlassen, wir gehen sofort zu Tisch. Bitte, ich will noch einen Satz noch sagen, und zwar... Sie haben mal, ich finde so 3 und 4, das muss ich noch vor der Mittagspause klären. Die 3 und 4, ganz kurz als Vorspeise. Moment. 3 und 4 will ich klären. 3 und 4, das hat sie schon gesagt, sind zwei ganz symbolische Zahlen. Wenn Sie das gerade noch notieren vor dem Mittagessen. 3 und 4 sind immer wieder, es kommt ja immer wieder vor, 3 und 4 und 3 und 4. 3 ist eine Zahl, das hat Lehr vorhin schon genannt, Transformation. In der Numerologie des Judentums, in der Zahllehre des Judentums, ist immer die drei, immer Jesus am dritten Tag auferweckt, Jona im Bauch des Fisches 3 Tage, Paulus 3 Tage blind vor Damaskus. 3 ist immer eine Zahl der Verwandlung, immer. Eine Zahl Verwandlung entweder ins Gute oder ins Schlechte natürlich, hier ins Schlechte. Weil Gott sagt, ich habe mir 3 Frevel angeschaut und bei 4, und da kommt noch eins hinzu, da bin ich nicht mehr bereit zu schweigen. Immer wieder, ob 3er Frevel von den verschiedenen Völkern, ob 4er kehre ich es nicht ab, heißt, dann bin ich nicht mehr bereit zu schweigen. Warum die 4? Weil die 4 die Zahl ist, da muss man Friedrich Weinrib gelernt haben, Debbie und ich haben viel gelernt bei Friedrich Weinrib. 4 ist die letzte Zahl der Materialität, schreiben Sie auf. Es gibt 4 Himmelsrichtungen.
Universal.
Universal. 4 Jahreszeiten. Und nach der 4, sagt Weinrib, bei dem haben wir das gelernt, meine Frau und ich, kommt nur noch die 5 und die 5 ist das Überhöhende. Das heißt, 4 ist in der Materialität das 4er-System. Unsere Zahl besteht ja auch aus 1 und 2. Wie haben wir das mal gelernt? 1 und 2 und 3 und 4. Gibt doch, was gibt es? 1, was? 10. 10, genau. 10 ist ja das Äußerste. Genau, so ist es. Weinrib sagt 1 und 2 und 3 und 4. Wenn du die 4 Zahlen zählst, kommst du zu 10. Und 10 ist ja die äußerste Zahl des Dezimalsystems. Und auch das Ende des Dezimalsystems. Das erklärt Weinrib so schön. 1 und 2 und 3 und 4 gibt 10 und 10 ist das Ende. So dass die 4 auch aufgrund von unseren 4 Himmelsrichtungen und 4 Jahreszeiten immer bedeutet Ende. Das heißt, die Zahl 3 und 4 bedeutet in sich, 3 ist bereit noch Gott zu akzeptieren, weil sie mit Transformation zu tun hat. Da kann ja noch was passieren. Aber wenn eben ein Volk sich sogar 4 Verbrechen erlaubt, die aufgeführt werden, Sünden und alle Geschichten, dann ist Gott nicht mehr bereit zu schweigen, dann ist das Ende gekommen, weil 4 die letzte Zahl des Dualsystems ist. Im Dualsystem ist die 2, ist die 4 die letzte Zahl.
Nicht im Dualsystem.
Sondern
das
in,
stimmt
sondern
nicht.
Sondern im letzten welchen?
0 und 1. Das stimmt.
Für welches denn?
Ich weiß den Namen gerade.
Wer hat er das genannt?
Ich kann dir den Namen dazu nicht mehr
sagen. Er hat einen bestimmten Namen.
4 ist das Ende.
Dann schreiben Sie auch, 4 ist das die höchste Ausdehnung, so sagt er.
Und wenn man die 4 mit, sagen wir mal, mit 4 Kästchen unten, 3 Kästchen drunter, 2 Kästchen oder 1 Kästchen, dann hat man auch ein gleichseitiges Dreieck. Also diese 4 ist die größte Ausdehnung und führt in
genau. Dann sagen wir, bleiben wir bei dem, was ich zuerst gesagt habe. Die 4 ist die größte Ausdehnung, habe ich zuerst gesagt. Die 4 ist die größte Ausdehnung der Materialität. Die 4 ist die größte Ausdehnung der Materialität. Und Weinrib führt, wie gesagt, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Wenn du 4 Glieder addierst, die 4 Glieder des 4er-Systems, kommst du ja zu 10. Und 10 ist ja auch das Ende, wie gesagt, des Dezimalsystems. Und darum sagt Gott, wenn ich zu 4 komme, mache ich Tabula Rasa. Ich wiederhole, 4, Nico, ist Tabula Rasa. Das heißt, er schaut sich an, und das ist auch etwas, was man sich ja mnemotechnisch gut merken kann. Über 3 werde ich noch schweigen, 4 schweige ich nicht mehr. Ein Junge, der das lernt, kann das wahnsinnig leicht sich einprägen. Darum kommt das ja auch immer wieder vor. Das ist ja ein Leitmotiv. Das kommt in den ersten 3 Kapiteln Sabine immer wieder vor. Zusammen. Immer wieder, 3 würde ich schweigen, aber 4 nicht. Und das ist für einen Menschen, der sich das auswendig lernt, unheimlich leicht einprägsam, diese Konstruktion mit 3 und 4. Und 4 ist Gott nicht mehr bereit zu akzeptieren, weil, wie gesagt, so deute ich es, 4 eine Zahl ist, die ein Ende markiert. Und darum wird Gott reinschlagen, weil er 4 Verbrechen, die größten Verbrechen der Unmenschlichkeit bei den Völkern sah und sagt, darüber wird nicht mehr geschrieben. Und das Volk soll eben wissen, dass diese 4 das Höchstmaß der Sündenhaftigkeit bedeutet, die ein Volk sich erlauben kann.
Ja, sie bildet ja auch das größte Ausmaß der Welt.
Genau.
Sie wirken in die Welt rein, in die 4 Himmelsrichtungen.
Eben, 4 ist, haben wir ja gesagt, für Himmelsrichtung, für Jahreszeit, 4 ist immer das Ausmaß.
Aber man kann auch sagen, diese Sünden, wenn es dann 4 sind, ist es so.
Kannst du auch sagen. Ist das angekommen? Genau, Martina, ist das klar? Ist das klar?
4 Ecken der Erde heißt es.
4 Ecken, genau.
Die Enden der Erde.
Genau, ist das klar? Lea. Genau.
Lea? In diesem Zahlenmaß, von dem wir den Namen nicht herholen können, bedeutet das ja eigentlich auch, das Maß ist voll.
Ja, ja. Das Maß ist voll, genau. Schreibt auf, das Maß ist voll. Und die Bibel drückt das für Menschen, die mit Zahlen aufgewachsen sind, Nico, mit Zahlen aus. Schreiben Sie bitte auf, die Menschen der Bibel waren sehr zahlenverbunden. Nico, bitte. Die Menschen der Bibel waren sehr zahlenverbunden. Für uns klingt das so banal, für die Menschen damals nicht. Wenn Sie das bitte notieren, Susanne. Die Menschen der Bibel lebten mit Zahlen. Jeden Tag. Das war ihnen vertraut. Es gibt die 4 Himmelsrichtungen und ich habe 10 Finger an der Hand. Weinrib erklärt das so schön. Unser ganzer Körper ist eine einzige Zählung. Die Kabbalah macht das auch. Wenn Sie sich den menschlichen Körper anschauen, überall ist etwas, was zählt und uns erzählt. 2 Augen, 2 Löcher, 2 Lippen, die 32 Zähne, die wir haben. 16 oben, 16 unten. Der Körper ist eine reine Zählung und Erzählung. Die Kabbalisten deuten das. Schau dir deinen nackten Körper an. Du wirst merken, überall ist die 2 dominant. 2 Lungenkammern, 2 Herzkammern, 2 Nieren. Du hast so viele Zahlen in deinem Körper, das macht die Kabbala so brillant, dass sie mit den Zahlen des Körpers arbeitet und dir sagt, dein Körper zählt dir ganz viel auf über das Leben. Die Menschen wussten das in- und auswendig. Nur wir müssen das heute alles mühsam rekonstruieren und darum eben dieses Spiel mit 3 und 4. Und dann noch etwas eben, die Paläste, das Feuer, das will ich nur kurz, damit wir Nachmittag weiterkommen, sagen, und zünde Feuer ich an die Mauer des Großorts. Großorts habe ich übrigens vorhin gesagt, das ist die Hauptstadt von, wenn das nur kurz hinzufügen, das Rabbah, genau, das habe ich vorhin der Dame erklärt, das ist die Hauptstadt von Ammon. Oben schreiben Sie es auf. Das hat die Moria gefragt, was ist Großort? Großort ist Rabbah. Und Rabbah ist viel auf Hebräisch, das war die Hauptstadt des berüchtigten Ammon, das Sie auf der Karte ja gesehen haben. Und da wurde das übersetzt, Huber wörtlich, weil er Hebräisch perfekt kann. Ich habe ja gesagt, Huber provoziert durch seine scharfen Worte. Der schreibt nicht einfach Rabbah, der übersetzt das. Denn Rabbah, die Hauptstadt der Ammoniter, heißt die große, pompöse Stadt. New York, Manhattan. Und das will er karikieren, dass sogar mit den Martinern ein großer Ort verbrannt werden wird. Das ist die Idee dahinter. Und schreiben Sie auf, überall steht deutlich da, Sturm und Schmettern am Tag des Krieges. Das heißt, es wird bitter werden. Und das kann man sich gut merken. Es wird überall Sturm geben, es gibt einen Sturm, der von Gott kommt natürlich. Es wird Sturm geben, es wird Erdbeben geben, es wird schlimm sein. Und darum der Letzte sagt, da geht in die Verschleppung. Verschleppung heißt Exil. Wenn Sie das gerade noch aufschreiben, das Wort Verschleppung in 15, ist typisch übermächtig. Schreiben Sie auf, Verschleppung heißt Exil, Verbannung, Heimatverlust. Wenn Sie das gerade noch aufschreiben, das ist wichtig. Verschleppung heißt bei Buber immer die Verbannten. Stichwort, was wir hatten bei Thomas Ness, die Verbannten, Kriegskinder. Die Verbannten. Da geht in die Verschleppung ihr König, er und seine Fürsten mitsammen, hat er gesprochen. Das heißt, sogar die anderen gehen ins Exil, nicht nur die Juden. Alle werden vertrieben werden. Das heißt, das Thema, das uns Juden ereilt, nämlich Heimatverlust, wird alle ereilen. Claudia, alle werden durch Gottes Intervention hin und her geschüttelt werden, weil sie es alle nicht besser verdient haben. Einverstanden, Martina?
Das Ganze heißt Tetraktis.
Was heißt das? Was war's?
Tetraktis.
Was
heißt das? Das ist diese Szene.
Ah, genau, wunderbar. Ganz
das habe ich bei in der Körperlektion
gemacht. Alles klar. Und ich bitte Sie noch mal ganz kurz bei Vers 6 auch aufzuschreiben, die Verschlepptenschaft, dass das auch klar wird. Verschlepptenschaft sind die Verbannten. Nur damit Ihnen der Begriff klar ist. Ob Dreier, Frevel, Gaza, da ist ja Gaza, Vers 6. Ob Vierer, kehre ich es nicht ab, immer wieder der Satz. Drob das Verschleppten schafft sie in Vollzahl, Verschleppten, das sind die Verbannten. Nur, dass der Begriff klar wird, Claudia. Verschleppten schafft sind immer bei Buber die Verbannten, die Heimatvertriebenen. Schreiben Sie es bitte auf. Die Heimatvertriebenen. Drob, dass die Heimatvertriebenen sie in Vollzahl vertrieben, an Edom sie auszuliefern. Das heißt, hier wird mit allen Völkern, noch einmal der letzte Satz, bevor wir zu Tisch gehen, mit allen Völkern abgerechnet, die Israel wehtaten und auch die sich untereinander bekriegten. Hier wird general abgerechnet. Eine Generalabrechnung. Noch letzter Satz wieder. Eine Generalabrechnung, ob der Freveltaten der Völker untereinander und auch Israel gegenüber, Nordreich und Südreich. Das heißt, hier wird wirklich ein Gott dargestellt, der eben der Hausherr ist. Wenn Sie das noch aufschreiben, Gott ist der Hausherr in seiner Schöpfung. Allerletzter Satz vor dem Kaffee, vor dem Mittagessen. Gott ist der Hausherr in seiner Schöpfung. Aufschreiben. Gott ist der Hausherr in seiner Schöpfung. Und er darf, Susanne, entscheiden, was passiert. Ganz wichtig, Susanne. Ich wiederhole für alle. Gott ist der Hausherr in seiner Schöpfung und Gott entscheidet, was in seiner Schöpfung passiert. Und wenn er sagt, Ammon, du gehst da raus, du fliegst aus deiner Heimat, dann darf das Gott. Warum? Weil Gott der Hausherr in seiner Schöpfung ist. Und darum ist auch am Anfang der brüllende Löwe. Wenn Sie aufschreiben, das Bild des brüllenden Löwen. Gott ist ein brüllender Löwe. Wer wird vor ihm nicht erzittern? Das ist auch ein schönes Bild, das Amos immer wieder benutzt. Warum? Weil Gott der Hausherr in der Schöpfung ist. Nico. Und wenn Gott entscheidet, dass du dich scheußlich benommen hast, Martina, als Edom oder als Moab, dann kann Gott sagen, ich mache mit dir Tabula Rasa. Denn du bist mein Geschöpf, was wir gestern Abend hier rausgearbeitet haben. Du bist mein Geschöpf und Gott ist dein Schöpfer. Er darf das mit dir machen. Du darfst das mit anderen nicht machen. Er darf mit dir machen, was er will. Weil er dein Vater ist und du bist nur dein kleines Kind. Mittagessen,